Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Luhut sagt, Indonesien hat ein enormes Kohlenstoffpotenzial aus Wäldern. Finanzministerin Sri Mulyani sagt, Bildung macht indonesische Fortschritte. Digitalisierung des Zahlungssystems beschleunigt Entwicklung der UMKM. Die Covid-19-Pandemie hat Auswirkungen auf Mangelernährung in Indonesien. Die Niederlande führten wegen hoher Corona-Infektionszahlen eine begrenzte Sperre ein. Um bei der Wiederherstellung zu helfen, versprach Kim Jong-un tausende neuer Häuser. Hören Sie nun die Einzelheiten. Der Koordinierungsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, sagte, Indonesien habe ein außergewöhnliches Kohlenstoffpotenzial aus Regenwäldern im Land. Indonesien sei die Heimat intakter Regenwälder. Der drittgrößte Tropenwald der Welt beherberge rund 200 Tonnen nicht wiederherstellbaren Kohlenstoff pro Hektar im Vergleich zum Amazonen. Gebiet, was etwa 100 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar entspräche, sagte Luhut Panjaitan am Mittwoch in dem Webinar Gemeinsam die indonesischen Wälder schützen. Laut Luhut Panjaitan besitze Indonesien auch 3,4 Millionen Hektar Mangrovenwälder. Diese speicherten rund ein Drittel der globalen Kohlenstoffreserven entlang der Küsten und seien für die Anpassung und Schutz vor Naturkatastrophen und Klimawandel unverzichtbar. Die indonesischen Mangrovenwälder produzierten etwa 500 Tonnen nicht rückgewinnbaren Kohlenstoff pro Hektar und besessen neben den tropischen Sumpfgebieten die reichste Biomassenkohlenstoffvorkommen der Welt, ergänzte Luhut Panjaitan. Luhut fuhr fort, die Bemühungen zum Schutz der Wälder müssten gemeinsam unternommen werden, indem mehrere Interessengruppen in den Waldschutz einbezogen werden. Ministerien und Kommunalverwaltungen arbeiteten hier weiterhin mit den Streitkräften und der Polizei zusammen, unterstützt vom Privatsektor und von Staatsbetrieben BUMN, als auch mit Hilfe von Informationstechnologie und Satelliten. Die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati hat betont, dass der Bildungssektor die mächtigste Waffe sei, um Indonesien in ein stärker entwickeltes, gerechtes und wohlhabendes Land zu verwandeln. Das sagte sie am Mittwoch während der virtuellen Abschlussfeier der Absolventen der Staatsfinanzpolytechnik, der Stadtverwaltungshochschule Sekolah Tinggi Administrasi Negara in Jakarta. Sri Mulyani fuhr fort, dass eine Weltfigur aus Südafrika, Nelson Mandela, erklärte, Bildung sei die mächtigste Waffe unserer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Sri Mulyani teilte 3.231 Absolventen mit, dass sie ausgewählte Personen seien, die in Indonesien erfolgreich eine Hochschulausbildung absolviert hätten. Daher solle die gesamte Gemeinschaft, einschließlich der Absolventen von dieser Schule, das Gefühl haben, dass die Universitäten eine große Verantwortung trugen und die Möglichkeiten geben, Indonesien zum Besseren zu verändern. Die Digitalisierung des Zahlungssystems werde die Entwicklung und Rolle von Klein- und Mittelunternehmen, UMKM, zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums wirksam beschleunigen, sagte der Gouverneur der Zentralbank Indonesia, Peri Warjio, bei der virtuellen Sitzung der Gouverneure während der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds 2020 IWF am Mittwoch in Jakarta. Bei dieser Gelegenheit sagte er, dass die Zentralbank die Entwicklung der UMKM unterstütze, indem sie im Mai 2019 den Entwurf für das indonesische Zahlungssystem 2025 veröffentlichte. Dies diene dazu, die digitale Wirtschaft und Finanzen zu integrieren, insbesondere für Kleins- und Kleinunternehmen, die keinen Zugang zu Bankgeschäften haben. Es sei zu hoffen, dass diese Geschäftsakteure auch mit dem Onlinehandel, der Finanztechnologie Fintech und der Zahlungssysteminfrastruktur verbunden werden. Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Entwicklung offener Banken Open Banking, bei denen bis jetzt 10 bis 15 Bankendienstleistungen wie Fintech über einfache Anwendungen anbieten. Der Exekutivsekretär der Nationalmannschaft zur Beschleunigung der Armutsbekämpfung, Bambang Widianto, sagte am Mittwoch in einem virtuellen Seminar, dass die Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf die Bemühungen Indonesiens zur Bekämpfung der körperlichen Verkümmerung habe. Bambang sagte, dass das Problem direkt proportional zum Bedarf an Ernährungssicherheit und Ernährung sei. Diese beiden Dinge seien von der Covid-19-Pandemie betroffen. Um die Ernährungssicherheit während der Pandemie zu gewährleisten, lade die Zentralregierung daher alle Seiten, einschließlich der Regionalregierungen, ein, lokale Lebensmittel zu entwickeln.
Due to the complexity of food insecurity and nutrition, a concerted effort across the government is needed.
Aufgrund der Komplexität der Nahrungsmittel und Sicherheit und die Ernährung sind konzentrierte Anstrengungen gemeinsam mit der Regierung erforderlich, um dies zu bekämpfen. Dies erforderte eine aktive Rolle im Namen der lokalen Regierung, um die lokale Ernährung zu verbessern. Die Kommunalverwaltung muss eine größere Rolle bei der Ergänzung der Bemühungen der Zentralregierung zur Reduzierung der Unterernährung spielen, indem sie sich auf ernährungsspezifische Interventionen konzentriert und lokale Probleme berücksichtigt. Die Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit und der Ernährung fordert eine Zusammenarbeit zwischen vielen Interessengruppen. Es erfordert nicht nur koordinierte Anstrengungen zwischen den Ministerien, sondern auch der Regionalregierungen, bei der Eindämmung der Verkümmerung spielen sollte. Darüber hinaus sagte Bambang Widianto, dass die Covid-19-Pandemie auch Auswirkungen auf die Nationalwirtschaft. Dies führe zu einem Rückgang des Einkommens der Bevölkerung und schwäche gleichzeitig die Kaufkraft. Trotzdem habe die Regierung Schritte unternommen, um zu gehen. Eine davon sei die Bereitstellung einer Reihe von Sozialhilfsprogrammen für betroffene Gemeinden. Bambang sagte, dass die Bereitstellung von Sozialhilfe auch im Einklang mit dem zunehmenden öffentlichen Bewusstsein für Lebensmittel und gute Ernährungspraktiken stehen müsse. Nach Angaben der Behörde für Zentrale Statistik, BPS, ist die Armutsquote in Indonesien im ersten Quartal 2020 durch die Covid-19-Pandemie von 9,22% im September 1919 auf 9,78% im März 2020 gestiegen. Die BPS stellte außerdem fest, dass durch die Covid-19-Pandemie die Erhöhung der Zahl der Armen in Indonesien auf mehr als 2 Millionen Menschen gestiegen sei. Die Niederlande führten ab Mittwoch, den 14. Oktober, eine begrenzte Sperrung ein. Die Maßnahme dient dazu, die Corona-Infektion zu unterdrücken. Der niederländische Premierminister Mark Rutte erklärte, dass in dieser Maßnahme Restaurants und Bars geschlossen werden. Rutte sagte in einer von AFP am Mittwoch, den 14. Oktober zitierten Pressekonferenz, dass der Verkauf von Alkohol ebenfalls bis auf maximal 20 Uhr begrenzt sei, um die soziale Interaktion zu verringern. Rutte verlangt auch, dass die Bürger über 13 Jahren in einem geschlossenen Raum nicht mehr die chinesischen Masken tragen. In den letzten 2 Wochen stellte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten fest, dass die Niederlande als Land mit den drittgrößten Neufällen pro 100.000 Einwohner in Europa sei. Das ist eine Position hinter der Tschechischen Republik und Belgien. Das niederländische Gesundheitsministerium registrierte neue Fälle von Covid-19 am Mittwoch, den 14. Oktober, die einen Tagesrekord mit 7.393 Fällen aufstellt. In letzter Woche wurde die Zahl der Neuerkrankungen bei 43.903 Fällen mit 150 Todesfällen verzeichnet. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat versprochen, in den nächsten 5 Jahren zur Wiederherstellung der von Taifun betroffenen Gebiete und zum Bau von mindestens 25.000 Häusern beizutragen, gab die staatlichen Media KCNA am Mittwoch, den 14. Oktober, bekannt. Beim Besuch eines der am schlimmsten betroffenen Gebiete in Nordkorea bedauerte er die Bewohner der Häuser, die älter als 50 Jahre alt sind. Er forderte das Militär auf, einen ehrgeizigeren Bauplan zu starten. Der Besuch kommt, nachdem Kim Ende letzter Woche Tränen vergossen hatte, als er den Bürgern für ihre Opferbereitschaft dankte. Die Tränen von Kim Jong-un zeigten die auffälligsten Gefühle, um zu zeigen, dass er dem Volk nahe steht und er sich bemüht, die sich verschärfende Krise des Landes zu überwinden. Nordkorea hatte ein hartes Jahr durch die Auswirkungen seiner Anti-Coronavirus-Maßnahmen, internationale Sanktionen und mehrere Taifune und die Städte getroffen haben. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurzwerte. Der Euro liegt heute bei 17.264,15 Rupia. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurzwert von 16.093,81 Rupia. Der US-Dollar stand heute bei 14.701,73 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンテカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒカナイヤハミーコンワカナアコンヤハミニ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute: Der COVID-19-Impfstoff wird sofort injiziert. Zum Thema: Inmitten der zahlreichen Proteste, die kürzlich in Indonesien gegen das Omnibusgesetz oder das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen während der COVID-19-Pandemie stattgefunden haben, wird befürchtet, dass ein neuer Verteilungscluster entstehen wird. Inmitten der gegenwärtigen Turbulenzen, die Ängste und hohen Emotionen in Indonesien, ist jedoch ein Hoffnungsschimmer aufgetaucht. Als die klinische Phase 3-Studie mit dem Impfstoff gegen COVID-19 nun in die Endphase eintritt. In Indonesien gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Berichte über freiwillige Impfstoffe, bei denen aufgrund von Impfstoffinjektionen Krankheitssymptome auftreten oder leiden. Viele Kreise hoffen, dass das Vorhandensein von Impfstoffen die Bedrohung durch das COVID-19-Virus verringern kann, das sie inzwischen in fast allen Ländern der Welt verbreitet hat. In der Hoffnung auf den Erfolg der Impfstoffforschung, die jetzt in die Endphase eintritt, gaben die US-amerikanischen Unternehmen Johnson & Johnson am Montag, den 12. Oktober, bekannt, dass einige ihrer 60.000 Freiwilligen krank wurden und verzögerten den nächsten Prozess, der in die klinische Phase 3 oder in die Endphase eingetreten war. Wie von CNN zitiert, bedeutet diese Verzögerung nicht, dass die Impfstoffversuche abgebrochen werden, sondern wird von amerikanischen Ärzten untersucht. Die Forscher überprüfen die Durchführung von COVID-19-Impfstoffversuchen und untersuchen Proben des Impfstoffs. Dies geschah im September in Großbritannien. Für Indonesien gab es jedoch bislang keine Anzeichen für ein Absetzen und eine Überprüfung des Impfstoffs aus China, der sich derzeit in klinischen Phase 3 Studien befindet, die in Zusammenarbeit mit dem staatlichen indonesischen Pharmaunternehmen PT Bio Farma durchgeführt wurden. In Bezug auf die Beschaffung des COVID-19-Impfstoffs hat Indonesien die Herstellung von drei Arten von Impfstoffen für seine Bürger angeordnet. Der Sprecher der COVID-19-Arbeitsgruppe zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie, Wiku Adhisa Smito, sagte, dass der Schritt der Regierung, drei COVID-19-Impfstoffe zu kaufen, die klinische Phase 3-Studie nicht bestanden hatten, zuvor mit Gesundheitsexperten konsultiert worden war. Nach den Beobachtungen von WIKU gab es bisher keine Berichte darüber, dass die drei Impfstoffkandidaten negative Auswirkungen hatten, die den Nutzern schaden könnten. Sollte später festgestellt werden, dass der Impfstoff die klinische Prüfung nicht bestanden hat, hat die indonesische Regierung dies auch vorweggenommen, indem sie den Kaufvertrag gemäß dem vereinbarten Kaufvertrag gekündigt hat. In der Tat ist die Beschaffung des COVID-19-Impfstoffs die Hauptsache für die Menschen in Indonesien, wenn man bedenkt, dass Gesundheitsexperten vorhersagen, dass die Pandemie in den nächsten 2 Jahren anhalten wird. Die Forschung wird auch weiterentwickelt, nachdem die Informationen über Virusmutationen in Ländern vorliegen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch die Anpassung des Virus an den Standort und die regionalen Bedingungen verursacht werden. Obwohl es Vor- und Nachteile beim Kauf von Impfstoffen gibt, die sich noch in der Endphase befinden, sollte die Vorwegnahme im Kaufvertrag gewürdigt werden. Wenn der Kauf nach dem Testen getätigt wird, gelten die Marktpreise sicherlich dort, wo die Preise tendenziell teuer sind. Neben dem Kauf von Impfstoffen führen einheimische Impfstoffhersteller zusammen mit indonesischen Gesundheitsexperten und Forschern Forschungen und Studien durch, um alternative Medikamente für die Opfer der Exposition gegenüber dem COVID-19-Virus zu finden. Als Folge der Ernsthaftigkeit des Kaufs von Impfstoffen sind der Indonesische Islamischen Gelehrtenrat MUI und Angehörige der Gesundheitsberufe nach China gereist, um die Produktion zu sehen und den Halal-Impfstoff zu testen, der indonesischen Bürgern injiziert wird. Die Halal-Impfstoffe sind auch sehr wichtig, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der indonesischen Bevölkerung die Muslime sind. Darüber hinaus wird die indonesische Regierung das erste Impfprogramm für Gesundheitspersonal und Sicherheitspersonal priorisieren, die bei der Behandlung von COVID-19 an vorderster Front stehen. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. Oktober 1970. Anwar Sadat wurde zum Präsidenten Ägyptens ernannt. Mohammed Anwar al-Sadat ist ein ägyptischer Soldat und Politiker. Er war vom 15. Oktober 1970 bis zu seiner Ermordung am 6. Oktober 1981 der dritte Präsident Ägyptens. Er wird vom Westen als eine sehr einflussreiche Person in Ägypten und im Nahen Osten in der modernen Geschichte angesehen. Am 6. Oktober 1981 wurde Präsident Anwar Sadat während einer Militärparade von Soldaten der islamischen Dschihad-Organisation erschossen. Sie ist eine harte Organisation, die sich gegen den ägyptischen Friedensvertrag mit Israel ausspricht. Willkommen zum 15. Oktober 1990. Der Staatspräsident der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, gewann den Nobelpreis. Mikhail Gorbatschow war von 1985 bis zu seiner Auflösung 1991 ein russischer Politiker und Staatspräsident der Sowjetunion. Während der Regierungszeit nahm er große Veränderungen im wirtschaftlichen und politischen System vor, die direkt oder indirekt die Auflösung der Sowjetunion auslösten. Gorbatschow wurde ein Reformer in der kommunistischen Regierung, um den diplomatischen Weg der Sowjetunion mit den Vereinigten Staaten wiederherzustellen, der dann von Präsident Ronald Reagan angeführt wurde. Für seine Politik zur Beendigung des Kalten Krieges und zur Herbeiführung der Weltfriedens wurde Gorbatschow am 15. Oktober 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. Oktober 1998. Die Nationale Kommission zur Bekämpfung von Gewalt gegen indonesische Frauen wurde gegründet. Die Nationale Kommission zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen oder Komnas Perempuan ist eine unabhängige staatliche Einrichtung in Indonesien, die als nationaler Mechanismus zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen eingerichtet wurde. Komnas Perempuan wurde am 15. Oktober 1998 auf der Grundlage des Präsidialdekrets Nummer 181 1998 gegründet, das durch die Präsidialverordnung Nummer 65 und 66 von 2005 aktualisiert wurde. Komnas Perempuan wurde aus den Forderungen der Zivilgesellschaft, insbesondere Frauen, an die Regierung geboten. Die Verantwortung des Staates bei der Reaktion auf und Bewältigung von Problemen der Gewalt gegen Frauen zu verwirklichen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Provinzregierung von Zentraljava trifft Maßnahmen gegen Tsunamis an der javanischen Südküste, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der Gouverneur der Provinz Zentraljava, Ganjar Pranowo, hat berichtet, dass die Provinzregierung von Zentraljava sich auf einen möglichen Tsunami an der Südküste von Java vorbereitet. Dazu hat die Provinzregierung verschiedene Notfallpläne errichtet und wird eine Sozialisierung für die Gemeinde in dieser Region durchführen. Dies erfolgt auf der Grundlage der aufgezeichneten Erdbebenaktivitäten und aus Informationen verschiedener Quellen, einschließlich von der Nationalen Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG. Man kennt die Zeichen des Tsunamis und ihr Potenzial im Indischen Ozean ist außergewöhnlich. Es geht auch dabei um Forschungen vor einiger Zeit, die dann viele Fragen angesichts des Megatrusts im Südindischen oder Indischen Ozean sowohl in Zentral- als auch in Südjava aufgeworfen haben. Daher sei es wichtig, auf die Gefahrenzonen zu achten. Dies sagte Ganjar Pranowo bei einer virtuellen Diskussion zur Gedenkfeier des Monats der Reduzierung des Katastrophenrisikos, wie von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Montag, den 12. Oktober, in Jakarta berichtet wurde. Ganjar Pranowo sagte dazu weiter, die Vorsorge an der Südküste von Java umfasse nicht nur die Notfallpläne und die Sozialisierung, sondern auch die Vorbereitung von Evakuierungsrouten und Notunterkünften. Alles müsse in der kartierten Tsunami-Regionen sowohl in Cilacap, Kebumen, Purworejo, als auch in Wonogiri vorbereitet werden. Ganjar Pranowo sagte, dass in den vier Regionen mehr als 100.000 Menschen von einem Tsunami bedroht seien. Andererseits sei die Bildung für die lokale Gemeinschaft auch ein wichtiger Punkt des Bewusstseins und der Krisenvorsorge der Bevölkerung, das mit lokalen Erfahrungen verbunden werden musste. Wenn man sich beispielsweise Japan ansehe, könne man erfahren, dass Schaden wegen des Tsunamis mit dem Vorhandensein vieler Bäume minimiert werden könne. Dies muss auch in Indonesien getan werden. Im Kebumen-Gebiet gibt es nun üppige hohe Bäume von Siapine oder Srimpine-Bäume. Laut Ganjar Pranowo könnte es hilfreich sein, die Gebiete im südlichen Teil mit vielen Bäumen zu bepflanzen, um die schlimmsten Auswirkungen des Tsunamis zu verhindern. Ferner sagte er, dass die Milderung von Tsunami-Katastrophen auch den Tsunami-Katastrophenschutz mit einem Alarm mit Informations- und Warnsystem beinhalte. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Katakan ku tak cinta isi hatiku hanyalah sayang Perasaanku tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah maksudku lukai hatimu. Katakan ku tak cinta, tapi gimana aku pun tak mengerti mengapa rasa itu tak pernah ada.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen Gulopuan vorstellen. Liebe Zuhörer, Sumpfbuffel sind eine einheimische Art und einer der Reichtümer des Keimplasmas in Südsumatra. Ihre Verbreitung erstreckt sich nur auf die Distrikte Pampangan und Banyuasin. Der Unterbezirk Pampangan ist ein Gebiet, das Zentrum der Sumbuffel in Südsumatra darstellt. Die Buffel sind als Pampangan-Buffel bekannt. Die meisten dieser Buffel werden für ihr Fleisch gezüchtet und nur ein kleiner Teil wird als Arbeitsvieh verwendet. Neben dem Fleisch ist Buffelmilch als Nebenprodukt des Buffels fest. Sejujurnya di Pampang Buffel Kruh in Becik Ogan Kemering Ilir verarbeitet Buffel Milch zu verschiedenen Arten von Nahrungsmitteln wie Gula Puan, Sagon Puan, Buffelöl und Quarkfutter. Vollkorn ist unter ihnen das am meisten bevorzugte Lebensmittel. Quarn bedeutet in der Landessprache Milch. Vollkorn kann gemäß den Grundzutaten Zucker und Milch als Milchzucker definiert werden. Es hat eine weiche Textur und eine braune Farbe. Milch wird mit Zucker mit einem Verhältnis von 5 Liter Milch zu 1 Kilogramm Zucker vermischt. Die Mischung wird bei schwacher Hitze unter häufigem Rühren gekocht. Nach etwa 5 Stunden verdichtet sie die Milch, bis sie trocknet und einen bräunlichen Klumpen bildet. Gulopan kann direkt gegessen werden und eignet sich perfekt zum Kaffee oder zum Verteilen auf Brot und gebratenen Bananen. Liebe Zuhörer, Pulau-Pulau Kulau-Kuanu von den Sultanen, Imale Isen Sultanat von Sumit. Da diese Küche ein besonderes Snack ist es nicht verwunderlich, dass der Preis sehr hoch ist. Jetzt ist Gulopuan ein typisches Zwischengericht für die Bevölkerung in Palembang. Leider ist Gulopuan sehr selten anzufinden. Der Preis ist ziemlich hoch und erreicht 100.000 Rupiah pro Kilogramm. Die hohen Kosten dieses Milchzuckers machen dieses Essen edel. Es ist nicht einfach zu bekommen, da es nicht frei verkauft wird, sondern nur im Hof der großen Moschee von Palembang verkauft wird. Und das nur freitags. Die Zeit von den Freitagsgebeten ist ebenfalls auf die Dauer des Gebets begrenzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Gulopuan oder Zuckermilch. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Jangan kau terukir manis. bagaimana kisah kasih orang jahat, orang jahat.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen in unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über den Pasar Festival 2020. Liebe Zuhörer, inmitten der Pandemie in COVID-19 hält die Stadtverwaltung von Denpasar weiterhin das Denpasar Festival oder Denfest 2020 ab. Daher findet dieses Festival auch virtuell statt. Dem Leiter der Behörde für kreative Wirtschaft Bergkraft in Denpasar, Iputu Yuliarta zufolge, werde das diesjährige Denfest in der Tat mit dem Ziel präsentiert, die Beschleunigung des Umgangs mit COVID-19 in der Stadt Denpasar zu unterstützen. Yuliarta sagte dazu, die Veranstaltung des Festivals sei ein Bemühen, die Wirtschaft in der Stadt Denpasar wiederherzustellen. Liebe Zuhörer, das Denpasar Festival, das schon seit 12 Jahren aufgehalten wird, findet 3 volle Monate statt. Diese Veranstaltung bezieht hunderte von Gemeinschaften ein und zeigt verschiedene traditionelle, moderne und zeitgenössische Unterhaltungen. Das Denfest 2020 kann als die größte und längste Online-Veranstaltung in Indonesien bezeichnet werden. Es gibt 189 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit 407 kreativen Gemeinschaften. Zu den verschiedenen Aktivitäten des diesjährigen Denkfests gehören das Food Festival, das Kunsthandwerk, die Mode und die Ausstellung, die virtuelle Modenschau, der Mebarungsfilm, der Kreativwettbewerb der Bürgermeister Vokals, die Poesi Visualisierung, das One Road Drama, den Denfest Photo Essay Contest 2020, der Denfest Skate Contest 2020 und der virtuelle Ogoh-Ogoh Wettbewerb Storytelling, Lead Art Competition, Musikschlag, Fotografi Workshop, Keramik Workshop und F&B Workshop. Laut Yuliarta ist die Implementierung von Gesundheitsprotokollen die Hauptsache bei dieser Veranstaltung, sodass die Gemeinde in dieser COVID-19-Phase produktiv und sicher bleiben und die Wirtschaft wieder wachsen kann. Liebe Zuhörer, am 2. Oktober wurde das Denpasar Festival 2020 offiziell im Gebäude von Dharma Negara Alaya in Lumintang, Denpasar, eröffnet. Dieses Jahr hat das Denkfest das Thema Kreativität überschreitet die Grenze. Die Eröffnung des Festivals wurde mit der Einführung von Siwa Nataraja und dem Dialog mit dem Bürgermeister von Denpasar belebt. Wenn Sie das Denpasar Festival Denfest virtuell gucken möchten, können Sie das Channel Kreativi Denpasar eröffnen. Musik. Liebe Zuhörer, das war dies und das über das den Passer Festival 2020. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Membuat diriku tergoda, wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita, seakan kau tahu satu anganku, dan ternyata kini ku sadari diriku.
Sie noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Sungguh percuma saja mencintainya, tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Tananu, tananu, tananu. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanah dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanah dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.